Mensch, einfach mal die Fresse halten und zuhören.
Genau. Genau da fängt ja auch unsere Arbeit an. Herzlich willkommen zu unserem Podcast Die Therapeutin
und der Coach
mit Sabine Werner-Kopsch
und Hajo Werner.
Ein Ausschnitt aus unseren Küchengesprächen. Folge 74.
Glaubenssätze und Affirmationen.
Eine Grundlage, die unser Leben bestimmt, sind ja die Glaubenssätze, also die Annahmen, die wir über uns selbst haben und die sich schon sehr früh in unserem Leben bilden. Also es wird angenommen, dass 90-99% der Glaubenssätze bis zum 7. Lebensjahr gebildet sind.
Genau.
Ich denke, dass später noch einige Glaubenssätze dazukommen.
Oder sich auch verändern, ne?
Aber trotzdem, ein großer Teil der Glaubenssätze, die unser Leben bestimmen, werden in unserer frühen Kindheit gebildet.
Genau, die entstehen quasi durch das, was wir erleben und was wir an Feedback bekommen, ne? Von unseren Eltern, von wichtigen Bezugspersonen, Geschwistern und quasi an dem, was wir an Erfahrungen machen.
Also Annahmen, die wir über das Leben und uns selbst haben und die den größten Teil, wie ich immer sage, unserer kulturellen Trance ausmachen. Und auch unserer individuellen Trance. Das heißt, wir sind uns häufig gar nicht bewusst, welche Glaubenssätze wir haben, aber Glaubenssätze sind hochfunktional.
Genau, weil wir quasi ja auch das ausstrahlen, was wir über uns und die Welt denken. Also ein, finde ich, total schönes Beispiel sind diese Menschen, die von sich aus so super selbstsicher sind und denken, sie sind total schlau und kompetent. Diese Menschen gehen auch so durch die Welt, ne, und strahlen das so aus. Und das muss manchmal gar nicht irgendwie der Realität entsprechen. Also es sind aus meiner Sicht gar nicht immer die schlauesten Menschen, die sich irgendwie so verhalten, als wenn sie super fit und schlau sind. Aber die strahlen das aus und dementsprechend ist diese Wahrnehmung auch einfach so, ne? Und dann gibt es Menschen, die vielleicht super intelligent sind und total kompetent sind, aber sehr unsicher sind und das eben auch ausstrahlen, diese Unsicherheit. Und das macht natürlich total viel auch im Feedback von außen und dann eben auch an den unterschiedlichen Punkten, welche Erfahrungen man macht, ne? Welche Erfahrungen man in der Schule macht, welche Erfahrungen man in Freundeskreisen oder in sozialen Umfeldern macht. Das macht eine Menge aus, also welche Glaubenssätze man hat.
Wir hatten das ja auch schon in der Folge Intelligenz besprochen. Je intelligenter ein Mensch ist, umso mehr nimmt dieser Mensch wahr. Und damit kann sich ja auch eine gewisse Verunsicherung einstellen, wenn diese vielen Impulse, Argumente, Informationen verarbeitet werden und dann eben zu einer entsprechenden Reflexion in einem selbst führen.
Ja, ich glaube, der wesentliche Punkt ist tatsächlich eher, dass umso intelligenter ein Mensch ist, umso höher ist in der Regel auch der Anspruch an sich selber. Und man misst sich dann selber an diesem Anspruch, den man selbst an sich hat und man vergleicht sich quasi mit anderen Menschen, die noch deutlich mehr können und dementsprechend hat man immer das Gefühl, ah, da würde noch was gehen, ne? Also man hat eine sehr, sehr hohe Anspruchshaltung und auf der anderen Seite Menschen, die sich selber für schlau und kompetent halten, die haben ganz häufig gar nicht diese Anspruchshaltung, sondern haben vielleicht häufiger mal gesagt bekommen, oh, das hast du aber super gemacht oder von ihren Eltern irgendwie gutes Feedback bekommen oder immer mal aus der Schule, dass sie eben gut dabei sind, aber die messen sich gar nicht an diesem perfektionistischen sozusagen eigenen Anspruch und haben damit quasi automatisch gleich einen positiveren Glaubenssatz dazu.
Genau, die Erfahrungen, die gesammelt werden, spiegeln auf die Glaubenssätze zurück und die Glaubenssätze führen dazu, dass bestimmte Erfahrungen wieder gesammelt werden.
Genau.
So ist es ein Kreislauf und dieser Kreislauf bestimmt das weitere Leben.
Genau, und total wichtig ist, dass man sich irgendwann quasi auch mit den eigenen Glaubenssätzen auseinandersetzt. Also umso früher, umso besser, glaube ich. Dass man sich quasi bewusst damit auseinandersetzt, was sind denn wirklich meine Kernglaubenssätze, mit denen ich durch die Welt gehe.
Also was sind meine Annahmen über das Leben, das gelebt wird? Und was sind die Annahmen über mich selbst?
Genau. Und wenn man sich dann damit auseinandersetzt und schaut, was davon ist positiv und was davon ist vielleicht gar nicht so positiv, was davon sind vielleicht einfach Steine, die ich mir selber in den Weg lege und das reflektiert, dann kann das schon ganz oft zu wirklich anderen Wegen einfach führen, die man dann einschlägt. Wenn man sagt, ach nee, diesen negativen Glaubenssatz möchte ich eigentlich gar nicht so leben und dann sich überlegt, ah, okay, immer wenn ich in diese Richtung gehe und entsprechend handle, möchte ich eigentlich gerne etwas anderes in dem Moment an diese Stelle packen, dann können sich Dinge schon ganz anders entwickeln.
Deshalb ist es aus meiner Sicht ja auch total wichtig, Kindern gerade in den ersten Lebensjahren ganz besonders viel Zuversicht und Vertrauen zu schenken, damit das Urvertrauen in den Menschen so stabil und gut wie möglich ausgebildet wird. Das Vertrauen in das Leben und zu sich selbst.
Und total wichtig ist auch zum Beispiel bei ganz vielen Kleinkindern, sobald sie in die Schule kommen, dass super viel beleidigt wird und dass dann eben auch sowas gesagt wird, schnell wie mit, bist du dumm oder was stimmt denn mit dir nicht, oder auch so Beleidigungen, die halt in Richtung eigenes Bild von mir selber gehen, dass man da mit den Kindern auch drüber spricht, ne? Und das auch reflektiert für die Kinder. Und im Zweifel auch in die Schulen geht und sagt, dass man das nicht möchte, ne? Also mit dem Lehrpersonal oder mit den Sozialarbeitern spricht und versucht auch entsprechend zu handeln und auch das nicht so unter den Tisch kehrt und sagt, naja, ach, wenn jemand sagt, bist du dumm, dann nimm das einfach nicht so ernst. Aber wenn ein Kind das sehr ernst nimmt, dann sollte man das auch ernst nehmen und quasi das gemeinsam reflektieren.
Also ich nehme das so wahr, dass sich das in der Schule gar nicht verhindern lässt. Die Kinder eine Art und Weise miteinander pflegen, die so hart ist, dass das immer irgendwie durchkommt. Es gibt immer das Kind, das sich schlecht fühlt, aus welchem Grund auch immer, und sich dadurch besser fühlt, dass es einem anderen Kind sagt, dass es zum Beispiel dumm ist oder hässlich oder irgendwas.
Oder dick oder dünn oder was auch immer, ne? Genau, das glaube ich auch, man kann es nicht verhindern, aber das Wichtige ist der Umgang damit. Also wenn man das Kind ernst nimmt, wenn also das eigene Kind kommt und sagt, oh, heute hat jemand zu mir gesagt, ich bin dumm, weil ich mich vielleicht gemeldet habe, was gesagt habe, was jetzt nicht so hundertprozentig richtig war, und dann wurde gelacht oder was auch immer, und das Kind sagt, dass das sehr traurig darüber ist, dann muss man das ernst nehmen. Man darf dann nicht sagen, ach naja, ist nicht so schlimm, oder ach, dann sagst du es einfach zurück oder was auch immer, sondern dann geht es darum, den Standpunkt klar zu machen und sich mit dem Kind darüber zu unterhalten und im Zweifel auch dem Kind zu zeigen, egal was ist, also wir können es vielleicht nicht verhindern, aber ich stehe an deiner Seite und ich helfe dir. Und wenn du sagst, du möchtest gerne, dass mit diesem Kind zum Beispiel nochmal ein Gespräch geführt wird, dann gehe ich in die Schule und spreche mit der Lehrerin und werde dieses Gespräch erwirken.
Und was ich genauso wichtig finde, ist, dass ich mit dem Kind übe, dass es sich selber abgrenzt davon. Das heißt, das nicht als etwas Wahres in das eigene Leben lässt, was es da hört.
Genau. Und indem man das bespricht und ernst nimmt, ist das ja schon der erste Schritt in Richtung Abgrenzung dann auch, ne? Dass man eben nicht sagt, ach naja, ist nicht so schlimm oder ach komm. Also das wegwischt. Also wegwischen, finde ich, ist immer ganz schwierig, weil die Kinder sich dann nicht gesehen fühlen.
Also es einfach zu negieren reicht nicht. Es ist schon wichtig, dass dort im Detail darüber gesprochen wird, warum das keine Wahrheit ist, sondern warum ein Mensch möglicherweise motiviert ist, so etwas zu sagen, und dass es wichtig ist, einen eigenen Standpunkt dazu zu haben. Und das funktioniert am besten, wenn das Urvertrauen schon stabil ausgebildet ist. Das Kind sich also geliebt fühlt, das Kind weiß, wie gut es Dinge lernen kann, sehen kann und so weiter, und sich selber so gut einschätzen kann, dass es damit eben gut umgehen kann.
Genau, und eben, wie gesagt, dann auch zu den Eltern kommt und sagt, ah, das hat mich heute gestört. Das ist ja auch eine Vertrauensbasis. Es gibt Kinder, die ja dann auch gar nicht kommen und das sagen, weil sie denken, ach naja, meine Eltern machen dann eh nichts, ne? Aber wenn Kinder kommen und sagen, sie möchten über etwas sprechen, was ihnen sehr wehgetan hat oder was sie sehr traurig fanden, dass man das dann auch eben entsprechend ernst nimmt und jetzt nicht aus der elterlichen Perspektive oder Erwachsenenperspektive vielleicht denkt, ach naja, das sind Kindereien, da mische ich mich jetzt nicht ein, sondern das sollen die Kinder mal unter sich ausmachen, das eben auch so quasi für sich abzugrenzen und zu sagen, so, nein, wenn mein Kind das wichtig findet, dann gehe ich da auch in die Auseinandersetzung. Weil das kann ganz oft der Punkt sein, wo sich das dreht, wo eigentlich positive Glaubenssätze ins Wanken geraten, weil eben viele negative Erfahrungen gemacht werden. Und wenn man die so stehen lässt, dann aus diesen positiven Glaubenssätzen negative Glaubenssätze werden.
Deshalb finde ich es auch kontraproduktiv, dass Kinder bereits mit 6 Jahren schon eingeschult werden. Ich bin der Meinung, dass 7 Jahre ein sehr gutes Alter ist, dass Kinder in die Schule kommen. Dann sind die Kinder deutlich stabiler ausgeprägt in ihren Glaubenssätzen, Strukturen, als noch ein Jahr zuvor.
Ja, das ist so.
Im Coaching spielen Glaubenssätze sehr oft eine große Rolle. Und es gibt Coaches, die machen vor allem Glaubenssatzarbeit. Die sagen, wenn du mit deinen Glaubenssätzen komplett aufgeräumt hast, kannst du dein Leben besser gestalten. Ich finde das einen interessanten Ansatz. Ich glaube, dass es um mehr geht als die Glaubenssätze, aber das ist jetzt meine Art zu coachen, die ist etwas anders. Trotzdem spielen Glaubenssätze auch in meinen Coachings eine enorme Rolle.
Genau, das ist in Therapien tatsächlich auch so, dass man sich die Glaubenssätze anschauen muss und schauen muss, was ist produktiv, also was bringt mir richtig was im Leben oder was bringt Positives in mein Leben und was ist eher kontraproduktiv, ne? Und wo muss ich hinschauen, was ich verändern muss.
Wenn ich dann die Annahmen über mein Leben kenne, dann geht es ja darum, auch Anpassungen vorzunehmen, also kognitive Umstrukturierung oder Restrukturierung vorzunehmen. Mhm. Und Affirmationen sind dafür ja ein sehr geeignetes Instrument.
Genau, sich dann Affirmationen zu überlegen, die man integriert in seinen Tagesablauf, sich immer wieder vorsagt. Die sind auf jeden Fall total hilfreich, ne? Also es ist besser, als wenn man jetzt zum Beispiel sagt, naja gut, der eine Glaubenssatz ist schlecht oder ist für mich nicht gut. Und dann stelle ich an die Stelle dieses schlechten Glaubenssatzes einen positiven Glaubenssatz und versuche mir den halt irgendwie in meinen Kopf zu integrieren. Das funktioniert so natürlich nicht, ne? Und Glaubenssätze durch Affirmationen zu verändern, ist zwar auch ein längerer Prozess aus meiner Sicht, aber über Affirmationen funktioniert das ganz gut.
Was ja wichtig ist, dass eine Affirmation nur funktionieren kann, wenn das Unterbewusstsein diese Affirmation auch annimmt. Mhm. Das heißt, wenn es einen Glaubenssatz gibt, der dieser Affirmation entgegensteht, wird das Unterbewusstsein diese Affirmation ablehnen. Das heißt, wenn ich einen Glaubenssatz habe, ich bin wertlos und dieser Glaubenssatz tief in mir verankert ist, dann eine Affirmation zu nehmen, die sagt, ich bin wertvoll, und das darüber zu legen, wird in der Regel nicht erfolgreich sein, weil unser Unterbewusstsein das nicht auflösen kann. Und Affirmationen sind immer positive Grundaussagen über das eigene Leben. Wenn es zum Beispiel um Ziele geht oder um Annahmen über einen selbst. Und das sind immer Sätze, die in der Realität gesprochen sind. Das heißt, Dinge, die sind. Also eine Affirmation wird immer so formuliert, als etwas, das ist, selbst wenn es noch nicht so ist.
Weil zum Beispiel, ich bin geliebt.
Also zum Beispiel, ich bin geliebt, ich bin wertvoll, mhm. Ich habe ein Haus am See, wo noch nicht mal klar ist, wo ist ein See, wo ist ein Haus. Mhm. Aber das macht eine Affirmation aus. Was wichtig ist, ich kann durch eine Affirmation einen Glaubenssatz nicht einfach zudecken, sondern ich muss den Glaubenssatz darunter auflösen und dann kann ich mit einer Affirmation weiterarbeiten.
Genau. Deswegen muss man sich auch erstmal anschauen, woher kommt dieser Glaubenssatz und wie ist der entstanden? Und wenn man quasi einen Zugang dazu hat, wo das herkommt, dann kann man anfangen, mit Affirmationen zu arbeiten. Affirmationen, finde ich, sind so wie so ein eigenes Mantra so ein bisschen. Wenn man sich das dann quasi so vorstellt, dass man sich das mehrmals am Tag so leise vor sich hin sagt oder auch einfach nur in Gedanken, ist es so, dass es ganz oft so von Patienten so beschrieben wird, naja, am Anfang habe ich das erstmal gemacht, um es zu machen. Und irgendwann habe ich gemerkt, da kommt so ein Punkt, dass ich das auch fühle, dass ich das dann quasi gar nicht als irgendwie was erstmal so Aufgesetztes empfinde, sondern wenn ich irgendwie damit unterwegs bin und das regelmäßig tatsächlich mir vorsage, dann fühlt sich das irgendwann auch real an. Und ab dann fängt es an, wo der Punkt ist, wo Affirmationen interessant werden, finde ich. Weil sich das dann nämlich anfühlt wie die eigene Realität.
Ja, nicht nur so anfühlt wie die eigene Realität, sondern die eigene Realität bildet.
Genau, wird.
Das ist genau der wichtige Punkt, um den es am Ende geht, dass wir unsere Realität aus diesem Teil unseres Denkens manifestieren. Mhm. Über das Manifestieren machen wir die nächste Folge. Das ist genau der Übergang, mit dem ich mein Leben selbst gestalte und kreieren kann. Genau. Und damit eben auch die Verantwortung für mein Leben übernehme und nicht mehr ein Produkt meiner eigenen Vergangenheit, meiner eigenen Historie bin, durch das System, in das ich geboren wurde, in dem ich aufgewachsen bin, bilde, sondern ich bin das Ergebnis aus dem, was ich im Leben sein möchte und erreichen möchte.
Genau. Der Punkt ist auch, wenn man das Gefühl hat, zum Beispiel, ah okay, ich habe mir jetzt eine Affirmation überlegt oder ich habe das zum Beispiel auf Instagram gesehen oder in irgendeinem Social-Media-Kanal, da gibt es so ein paar Affirmationen, die fand ich ganz cool, sowas wie, ich habe Geld und das Geld fließt zu mir und ich bin wertig und so. Wenn man sich die einfach vorsagt und dann irgendwann merkt, ah okay, irgendwie fühlt sich das an, als wenn ich mir das versuche einzureden. Das ist dann immer so das, was mir Patienten sagen, so ja, das fühlt sich so an, als wenn ich mir versuche, das selber irgendwie, wie gesagt, einzureden, aufzudrängen. Dann muss man sich immer nochmal überlegen, ah okay, diese fremden Affirmationen sind nicht meine.
Genau, das ist der Punkt. Wenn ich diese Affirmation selber nicht glauben kann, nicht annehmen kann, dann werden sie in meinem Leben auch keine Rolle spielen. Es gibt ja auch ganz oft diese Liste an Affirmationen und die kann man sich auch anhören und genau, alles Mögliche.
Auch für Kinder, ne? So diese Affirmationen, die so im Sing-Sang. Einiges ist davon ja ganz süß, aber man muss eben schauen, was davon quasi passt zu mir, ne? Und was kann überhaupt meins sein und nicht einfach irgendwas abkopieren und sagen, okay, sag mir das jetzt vor.
Das ist nochmal ein Unterschied, ob es um Kinder geht oder um Erwachsene, weil Kinder das ja noch ganz anders aufsaugen. Das ist ja wie so ein Schwamm, der, wenn die Menschen ganz jung sind, sehr trocken ist und dadurch sehr viel aufnehmen kann. Und je älter wir als Menschen werden, umso weniger kann dieser Schwamm ja noch aufsaugen. Das heißt, man muss ja erst einmal Altes aus diesem Schwamm herausdrücken, damit was Neues aufgenommen werden kann. Und ganz genau das ist für mich auch ein schönes Beispiel für das Thema Glaubenssätze und Affirmationen. Wenn ich also alte, kontraproduktive Glaubenssätze nicht aus diesem Schwamm der Dinge, die ich über mein Leben annehme, herausbringe, kann ich auch nichts Neues aufnehmen. Und dann fühlt sich das auch an wie etwas, was mir aufgedrängt wird oder was ich mir selbst aufdränge. Und das kann unser Unterbewusstsein dann nicht mehr annehmen. Dann wird gesagt, nee, das stimmt aber nicht.
Ja, genau.
Also du hast als Kind erlebt, dass du wertlos bist. Und du kannst ruhig sagen, dass du wertvoll bist. Ich glaube das nicht. Und da stehen dann eben die Glaubenssätze den Affirmationen so stark entgegen, dass es kontraproduktiv wird. Also es ist nicht auflösbar.
Interessant finde ich auch, dass tatsächlich ja in allen möglichen Umfeldern mit Affirmationen gearbeitet wird. Auch was ich neulich gesehen habe, ist, dass auch in Finanzberatungen mit Affirmationen gearbeitet wird, wenn Leute quasi beraten werden über irgendwie Finanzanlagen und Menschen versuchen, sich da so reinzufuchsen oder sich ein bisschen ausbilden zu lassen, dass die Coaches da, die da unterwegs sind, starten mit Affirmationen. Also, dass diese Menschen, die sich da ausbilden lassen wollen, erstmal sowas sich vorsagen sollen wie, ich bin finanziell erfolgreich, ich bin reich und ähnliche Dinge. Und das fand ich tatsächlich interessant, dass diese Affirmationen mittlerweile in allen möglichen Bereichen offensichtlich genutzt werden. Wie hilfreich oder nicht hilfreich das ist, kann ich gar nicht einschätzen, aber ich fand es einfach interessant.
Ja, das ist ja ein Instrument, das sehr gerne im sogenannten neurolinguistischen Programmieren, NLP, genutzt wird und aus diesem Teil eben auch sehr häufig manipulativ eingesetzt wird. Und das ist auch etwas, da lohnt es sich, sensibel für zu sein. Wahrzunehmen, okay, wo werde ich beispielsweise mit Affirmationen berieselt, die mich in irgendeine bestimmte Richtung bringen sollen. Und auch da gilt wieder, nur wenn ich diese Affirmation auch glauben kann, wird das in meinem Leben einen Impact haben. Ansonsten hat es keinen. Ansonsten wird es eher dafür sorgen, dass es Konflikte gibt in meinem Leben. Und dann ist halt die Frage, will ich mir diese Konflikte in mein Leben holen?
Naja, total.
Also um bei diesem Beispiel mit dem Haus am See zu bleiben, wenn ein Mensch zu mir kommt und mit mir die Affirmation, ich habe ein Haus am See, bespricht, dann frage ich als nächstes, magst du Mücken? Dann schaue ich oft in große fragende Augen und dann sage ich, naja, am See sind im Sommer sehr viele Mücken. Und wenn du ein Haus am See hast, dann wirst du mit Mücken zu tun haben. Und wenn du damit ein Problem hast, wirst du wahrscheinlich in deinem Haus am See nicht sonderlich glücklich sein. Und das ist etwas, was die Menschen dann einfach mal in die Reflexion darüber bringt, ob das, was sie dort als Affirmation haben, auch wirklich wollen.
Genau, im Zweifel ist es einfach nur was Übernommenes, ne? Weil zum Beispiel irgendjemand anders gesagt hat, er hätte gerne ein Haus am See oder man irgendwo mal ein Haus am See gesehen hat in einem schönen Film und das so ganz romantisch fand.
Genau, das wird romantisiert und
genau, viele Vorstellungen sind ja total romantisiert, ne?
Genau.
Und dass man einer Vorstellung hinterherläuft sozusagen, die sich in der Vorstellung total toll und schön anfühlt, aber in der Realität wahrscheinlich ganz anders wäre.
Also ich halte es für wichtig, sich auf wenige Affirmationen zu beschränken, vielleicht erst einmal auf eine, die wirklich wichtig ist, den dazugehörigen Glaubenssatz zu bearbeiten, die Affirmation, dann wirklich im Leben präsent zu machen, vielleicht auf meinem Handy als Screen zu haben, vielleicht auch als Bild neben meinem Schreibtisch, neben meinem Nachttisch, am Badezimmerspiegel, wo auch immer ich draufschaue und mir diese Affirmationen dann wieder bewusst mache. Mhm. Und wenn ich mit diesem Instrument gut umgehen kann und es hilfreich ist, kann ich vielleicht auch noch eine weitere oder zwei, drei weitere Affirmationen unterstützend dazu nehmen. Aber was ich nicht für so sinnvoll halte, ist so
10, 15 Affirmationen.
10, 50 Affirmationen durchlaufen zu lassen und sich damit zu berieseln.
Ja, das ist dann so wie irgendein Gedicht immer wieder sich vorsagen. Also ich habe dann auch Zweifel daran, dass es wirklich wie eine Affirmation funktioniert. Deswegen auch diese Kinderaffirmationen, da sind ja auch ganz oft so ein bisschen längere Texte, die dann meistens so tatsächlich so 8 bis 12 Affirmationen beinhalten. Das ist eigentlich schon zu viel, ne? Also ich denke auch immer, hilfreich ist irgendwas zwischen 1 und 3, was der Kopf auch gut verstehen und der Mensch auch gut fühlen kann. Und damit erstmal intensiver zu arbeiten, macht Sinn. Und es macht auch total Sinn, wirklich mit Kindern schon anzufangen, dieses Instrument zu üben und einfach zu schauen, dass man das für sich und für seine Familie oder für seine Umgebung sinnvoll einsetzt.
Gerade in Bezug auf Kinder, gerade in Bezug auf das Urvertrauen, halte ich es für elementar, dass man ganz früh seinem Kind sagt, dass man es liebt, dass es wahrhaftig geliebt wird, dass es dann auch wirklich fühlt, dass das, was es dort gesagt bekommt, ernst ist, dass es wichtig ist, dass es voll von eben Liebe ist. Und wenn das da ist, dann macht das schon so viel aus, dass viele Affirmationen überflüssig sind.
Ja, total.
Und trotzdem ist es so, dass es Sinn macht, auch früh mit Kindern über Glaubenssätze und Affirmationen zu sprechen und daran zu arbeiten. Das heißt, wenn man feststellt, warum auch immer, mein Kind hat einen negativen Glaubenssatz, dass ich anfange, beispielsweise über therapeutische Interventionen daran arbeiten zu lassen oder wenn es möglich ist, vielleicht sogar selbst daran zu arbeiten, indem ich eben abstrahiere, ob dieser Glaubenssatz wirklich stimmt, herauszufinden versuche, woher kommt der überhaupt? Das ist natürlich besonders schwierig, wenn dieser Glaubenssatz etwas mit mir selbst zu tun hat und von mir selbst übernommen ist. Dann geht es nicht mehr, dass ich das auch mit auflösen kann. Dann muss ich bei mir anfangen.
Genau. Und man kann mit Affirmationen tatsächlich auch schon arbeiten, bevor Glaubenssätze negativ sind, ne? Also man muss die nicht nur nutzen, um negative Glaubenssätze zu verändern, sondern wenn man weiß, okay, mein Kind ist eher schüchtern, zurückhaltend oder schaut nicht so sehr auf sich, sondern eher auf andere, dass man sich dann eben passende Affirmationen überlegt, die man einsetzt, um das Kind in die richtige Richtung zu bringen und die Glaubenssätze eher zu positiven stärkt und nicht wartet, bis irgendwas negativ ist. Und wichtig ist natürlich auch entsprechend zu handeln, also dass man nicht nur Affirmationen zum Beispiel mit seinem Kind wie ein Singsang vorsagt und die Kinder sagen das nach und man sich dann im Verhalten ganz anders verhält, sondern dass man auch entsprechend konsistent handelt.
Ansonsten wird das Kind etwas anderes erleben, als es hört. Und das, was das Kind erlebt, wird eine stärkere Dominanz haben.
Genau. Und schlimm ist dann tatsächlich noch diese Ambivalenz, die dann wäre, ne? Also angenommen, ich übe mit meinem Kind die Affirmation, ich bin schlau und ich bekomme alles hin oder sowas. Und wenn ich mit dem Kind Hausaufgaben mache, dann sage ich ihm dreimal, wie blöd und dumm es ist und wie wenig es alles hinbekommt. Das funktioniert gar nicht, ne? Also das darf man nicht machen. Also wenn man dann merkt, okay, da habe ich auf jeden Fall, dass ich dann irgendwie wütend werde, wenn irgendwie das Kind die Aufgaben nicht vernünftig machen kann. Dann muss man sich da was überlegen, aber man darf nicht auf der einen Seite diese Affirmationen sagen und auf der anderen Seite sich halt komplett konträr verhalten.
Unser Bewusstsein und Unterbewusstsein lassen sich halt nicht belügen.
Genau.
Du kannst mit den Ebenen kognitiv gut umgehen und Themen auflösen und durch produktivere Elemente ersetzen. Aber du kannst nicht die Disharmonie auflösen, die entsteht zwischen Sätzen, die man hört, und Erlebtem, was ich im Täglichen habe.
Genau. Das ist nämlich ganz oft so der Fall, wenn man das Gefühl hat, man merkt, man macht irgendwas nicht optimal. Und um das zu kompensieren, überlege ich mir vielleicht ein paar schöne Affirmationen. Vielleicht fällt es ja nicht auf.
Im Zweifel ist es wichtiger, sich konsistent zu verhalten und dadurch Glaubenssätze zu unterstützen und herauszubilden, als sich inkonsistent zu verhalten und Glaubenssätze und Affirmationen von vornherein in der Glaubwürdigkeit auszuhöhlen.
Genau.
Ja, Glaubenssätze und Affirmationen. Wir hoffen, dass wir dir mit dieser Folge auch wieder einige Impulse geben konnten. Und wenn du Fragen und Anregungen hast, gerne als Nachrichten in unsere Social Media Accounts oder als Direktnachrichten an uns, gerne auch per E-Mail. Lass uns gerne 5 Sterne da.
Wir freuen uns. Leite die Folge gern weiter, wenn sie dir gefallen hat.
Das freut uns auch. Und wenn du Fragen und Anregungen für eine weitere Folge hast, dann sende uns diese doch gerne als Direktnachricht oder besser noch als Sprachnachricht. Wir freuen uns immer, von dir zu hören.
Auf bald.
Auf bald.